Und zwar bei Josef. Josef wurde vorbereitet, nach Ägypten zu gehen und das Volk Israel dann später zu retten. Und jetzt wird Mose vorbereitet, Israel aus Ägypten wieder rauszuholen. Und natürlich muss jeder große Führer und Leiter erstmal auf seine Aufgabe vorbereitet werden. Und wer kann das besser und wo kann man das besser als in der Wüste? Fernab von allem Wimmeln und Wuseln, in der Ruhe und zwar an einem brennenden Dornbusch. Und wenn du Gottes Stimme hören willst, dann brauchst du Ruhe und Stille. Jeder Leiter, der wünscht sich so eine Dornbusch-Erfahrung. Ein Ort, an dem Gott direkt zu dir redet und dir klar sagt, was er von dir will. Ich meine, jeder, der irgendwas leitet, würde sich doch wünschen, dass er weiß, Gott, was willst du von mir? Und Mose hatte wirklich diesen besonderen Moment, dass an diesem Dornbusch Gott zu ihm spricht. Wenn du Gottes Stimme hören willst, dann muss es in dir und um dich herum stille werden. Meine persönliche Erfahrung ist, dass Gott bei mir bisher meistens nur geflüstert hat. Und dieses Flüstern hören, das muss erstmal eingelernt werden, weil um uns herum es ziemlich laut ist. Und deshalb haben wir auch einen Tag von Gott beschenkt bekommen, an dem alle Arbeit und alles, was uns von Gott ablenken tut, ruhen soll. Sonntag ist der Tag des Dornbusches. Ein Tag, wo du so nah an die Flamme kommen sollst, bis sich dein Gesicht erhellt. Dieses Bild des erhellten Gesichtes, das gefällt mir, denn wir finden das immer wieder gerade bei Mose, wo er seine Treffen mit Gott hat. Wo er auf dem Berg ist und mit Gott trifft und dann wieder zurückkommt und sein Gesicht ist so hell, dass es strahlt, dass es abgedeckt werden musste. Komm näher an den Dornbusch, komm rüber zu der Flamme, die dir Wärme und Licht geben wird. Natürlich hat Mose nicht gleich in diesen Deal eingeschlagen, denn es gab viel zu viele Wenn-Aber. Und diese Wenn-Abers, die dann in unserem Leben auftreten, die musste Gott dann aus dem Weg räumen. Und als er die dann ausgeräumt hatte, stand Mose in der Vollmacht des allmächtigen Gottes vor dem höchsten Mann des Landes, vor dem Pharao und forderte ihn auf mit folgenden Worten: Lass mein Volk ziehen. Und Bibelkenner wissen, dass es ein Special Treatment brauchte, das nur der allmächtige Gott dir verordnen kann, um Sturheit und Stolz zu brechen. Und der Pharao konnte richtig stur sein. Es waren 10 Plagen, die sich in ihrer Intensität immer noch mehr steigerten, die über die Ägypter kamen. Und ich möchte an dieser Stelle mal eine Warnung an uns alle geben, die gerne ein hartherziges Herz pflegen. Gott kann es brechen, aber das wird schwere Schäden und Narben hinterlassen. Und im Falle des Pharaos war der finale Schlag, dass alle Erstgeborenen getötet wurden. Und das war der schwerste Schlag. Auf die Nacht, als dieser Todesengel durch Ägypten gegangen ist, da möchte ich mal ein bisschen näher drauf eingehen. In 2. Mose, Kapitel 12, gibt uns die Bibel eine detaillierte Anweisung, wie diese Nacht abgelaufen ist. Und zwar mit diesem Passamahl. Jede Familie sollte sich in dieser Nacht im Haus versammeln und sie sollten ein makelloses, einjähriges Lamm nehmen. Gegen Abend sollte es geschlachtet werden. Und dann sollten sie so ein Büschel Isop nehmen und das Blut von diesem Lamm auf diese Türpfosten und auf den Türbalken streichen. Und zwar von dem Haus, in dem sie das Mahl eingenommen haben. Sie braten das Lamm am Feuer und essen es in derselben Nacht zusammen mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern. Es muss komplett gegessen werden und es darf nichts bis zum Morgen übrig bleiben. Die Reste, die mussten verbrannt werden. Und dann kommt ein sehr interessantes Detail. Beim Essen sollt ihr reisefertig gekleidet sein, heißt es da. Die Sandalen an den Füßen und den Wanderstab in der Hand. In Hast und in Eile sollt ihr essen. Und deshalb auch dieses ungesäuerte Brot. Es war keine Zeit zu verlieren, bis das Brot sich durchsäuert hat. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen, sagt Gott, und jeden Erstgeborenen töten, beim Mensch und beim Vieh. An allen Göttern Ägyptens werde ich mein Gericht vollstrecken, ich, der Herr. Eure Türen sollen aber durch das Blut bezeichnet sein. Überall, wo ich es sehe, werde ich vorübergehen und so werdet ihr verschont bleiben, wenn ich strafend durch ganz Ägypten gehe. In diesem letzten Corona-Jahr, da haben wir in der Passionszeit uns mal auf dieses Passamahl eingelassen. Kerstin hat es zubereitet und da gibt es ja ganz viele Bedeutungen, was da jedes einzelne von den Dingen des Passamahls bedeutet. Und ich kann nicht auf alles eingehen und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die Reihenfolge, wie ich es euch jetzt mal aufzeigen werde, immer so ganz die richtige ist. Und da vielleicht gibt es auch da leichte Unterschiede, aber es beginnt damit, dass der Vater und der älteste Sohn begehen in der ersten Nacht vor dem Passa eine Zeremonie. Sie gehen dazu über, an 10 verschiedenen Stellen im Haus mit einem Holzlöffel und einer Feder Krümel aufzusammeln. Und dann gehen sie weiter, gehen da, sammeln nochmal Krümeln auf und hier. Und an 10 Stellen im ganzen Haus. Und dann nehmen sie diese Krümel, wickeln die in so ein Tuch, in eine Serviette und bringen das nach draußen vors Haus und verbrennen nicht nur die Serviette mit diesen Krümeln, sondern auch diesen Löffel und die Feder. Und die Bedeutung von diesem Ritual, oder wie man dazu sagt, war, dass die Krümel als Zeichen der Reinigung des Hauses bereitet worden sind für das Passa. Das Haus wurde sauber gemacht. Und in 1. Korinther 5, Vers 6, da heißt es, wisst ihr denn nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsauert? Darum schafft den alten Sauerteig weg. Die Krümel sollten diesen alten Sauerteig dann auch bedeuten, auf dass ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch euer Passalamm ist geopfert und das ist Christus. Wir werfen den alten Sauerteig als Symbol für Sünde raus und werden Teilhaber der Familie Gottes. Im 1. Johannes 1, Vers 9, da heißt es, so wie aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Das Zweite, was die dann machen, ist, dass die Frau des Hauses als erste Tat die Kerzen anzündet. Denn es muss Licht werden. Merken wir heutzutage gar nicht mehr so, weil wir schalten den Lichtschalter ein. Aber damals gab es das nicht. Und man brauchte Licht. Und die Frau war dafür zuständig, die Kerzen anzuzünden. Und ihr seht hier meine Frau schon. Weil das Nächste, was dann kam, war, dass man der Gastgeber den Gästen die Hände gewaschen hat. Durch eine Schüssel Wasser, die auf dem Tisch steht. Und dann als Nächstes seht ihr, ein Kelch mit Wein oder Traubensaft wird eingeschenkt und dann wird der Segen gesprochen. Als Nächstes gibt es hier so eine, war glaube ich hier das da, eine Schale mit Salzwasser. Und dieses Salzwasser steht bereit als Symbol für alle Tränen, die die Israeliten während der Gefangenschaft in Ägypten vergossen haben. Und da werden dann auch die Petersilie und die Eier reingetunkt, bevor du es essen tust. Hier die Eier, die hartgekochten Eier, die stehen als Symbol für neues Leben. Bittere Kräuter, zum Beispiel Meerrettich oder Salat, die Rippen des Salats sind bitter. Und dann steht noch ein Korb mit Matzen oder Brot ohne Hefe da, also dieses ungesäuerte Brot. Dann das Lamm selber, das Lammkotelett als Symbol für das Opfer von Jesu. Und zuletzt dieses, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Charoset. Das ist eine süß gewürzte Apfel-Nuss-Mischung als Symbol für das Gute in Ägypten, aber auch, und das fand ich super interessant, für den Lehm, den die Israeliten genommen haben, um Ziegel daraus zu formen. Also ihr seht, da ist unheimlich viel Bedeutung in diesem Passamal drin. Und das ist jetzt einfach mal nur grob umrissen. Da kann man noch viel mehr ins Detail gehen. Aber ich fand einfach auch, als wir das mit unseren Jungs gemacht haben, es war irgendwie eine tolle Erfahrung, mit ihnen mal so dieses Passamal zu halten. Ein Vers, der in Kapitel 12 mir ins Auge gestochen ist, war dieser Vers Nummer 11. Ich weiß nicht, ob ihr den auch so bemerkt habt, so beim Drüberlesen. Beim Essen sollt ihr reisefertig gekleidet sein, die Sandalen an den Füßen und der Wanderstab in der Hand. In Hast und in Eile sollt ihr essen. Mit anderen Worten, die Israeliten, die sollten bereit sein, fertig angezogen, die Koffer gepackt, den Wanderstab in der Hand. Ich weiß nicht, wer so essen kann, aber nach einem gemütlichen Galadinner sah das nicht aus. Das Volk sollte in Aufbruchstimmung sein. Der Exodus stand bevor. Und wenn wir dann weitergehen in Vers 27, da heißt es noch, die Israeliten warfen sich anbetend vor dem Herrn nieder. Dann gingen sie und taten alles genauso, wie der Herr es Mose und Aaron befohlen hatte. Und ich möchte, dass ihr mal ein bisschen so diese Stimmung nachschmeckt oder nachfühlt, die an diesem Abend geherrscht haben muss. Ein Volk, das in Anbetung sich vor Gott niederwirft und Lobpreis und Gebet anstimmt, dann die Vorbereitung fürs Passamahl, das Mahl selbst, während draußen der Todesengel durch die Straßen zieht und die Erstgeborenen tötet. Da war Geschrei und Weinen aus jedem Winkel des Landes zu hören. Könnt ihr das nachspüren? Was für eine Stimmung war in dieser Nacht? Die Bibel schreibt, dass als es soweit war, der Pharao selbst und die Ägypter darauf drängten, dass die Israeliten das Land verlassen sollten. Wahrscheinlich war das die dunkelste Nacht Ägyptens, die es je in diesem Land gegeben hat. Und dann, vor meinem Auge habe ich das immer so, der Exodus beginnt. Rund 2 Millionen Menschen mit großen Herden an Tieren ziehen nach 430 Jahren aus diesem Land aus. Das heißt ja sogar, dass sogar eine erhebliche Zahl an Fremden sich angeschlossen hat. Und das muss ein gewaltiges Bild gewesen sein. So eine große Menge an Menschen, die einfach ausziehen. Und wie Gott versprochen hat, hatte er sein Volk aus der Sklaverei befreit. Etwas Unglaubliches und eher Unmögliches war passiert. Denn kein Herrscher und kein König oder Pharao würde seine Sklaven freigeben. Aber Gott hat den Pharao gebrochen. Wie er versucht, sie nachher zurückzuholen, das lesen wir 2 Kapitel weiter. Aus den Sklaven wurden aber erstmal freie Männer und Frauen. Ein Leben lang formten sie Ziegel aus Lehm und ernteten Peitschenhiebe und Folter dafür. Und dann holte Gott sie da raus. Nie wieder Sklave. Jetzt waren sie freie Menschen. Auch in unserer Zeit gibt es wieder Sklaverei. Sklaverei ist wieder ein Thema in unserer Zeit. Jetzt denkt der eine oder andere vielleicht, hey, ich bin doch frei, was redet der da vorne? Ich habe mich noch nie so frei gefühlt, doch ich bin wirklich frei. Vor kurzem hatte ich diesen Satz von Corrie ten Boom gelesen, in dem sie sagte, wenn der Teufel dich nicht zur Sünde führen kann, dann wird er dich beschäftigt halten. Und dieser Satz, der ist mir so nachgegangen, weil da so viel Wahrheit drin steckt. Der Teufel ist pausenlos versucht, uns zur Sünde zu verführen. Vielleicht sind diese Sünden heute nicht mehr so offensichtlich, aber wir sind Sklaven der Sünde im Dunkeln. Bin ich nun frei oder nicht? Als ich mir Gedanken gemacht habe, was uns heute versklavt, ist mir schnell klar geworden, vieles, was übers Internet und die Medien auf uns einströmt, hat Macht, uns zu versklaven. Und ich bitte euch einmal um Erlaubnis, ganz offen zu reden. Ich denke, wir Christen sind Sklaven geworden. Wir konsumieren Pornos und reden uns immer noch ein, dass es ja nur kurz ist. Merken aber nicht, wie wir immer tiefer in diese Sucht reinrutschen. Es ist so einfach geworden, da ranzukommen. Das ist ein riesiger Zeitfresser geworden. Hinterher sind wir aber dann so mit Scham befallen und unser Gewissen, das klagt uns an, dass wir uns am liebsten verstecken würden. Und wo in der Bibel hatten wir denn das schon einmal? Ganz am Anfang. Als Adam und Eva sich von der Schlange zur Sünde verführen ließen, was war die erste Reaktion, als Gott sie im Garten Eden besuchte? Sie haben sich versteckt, aus Schamgefühl. Sie versteckten sich, weil sie sich schämten. Sünde führt immer zu Scham. Und diese Sünde führt aber nicht nur zu Scham, sondern auch zur Sucht. Und das ist nicht nur ein reines Männerproblem. Auch immer mehr Frauen haben es. Und bitte seht mich jetzt hier nicht irgendwie mit dem moralischen Finger hier oben stehen. Ich will das echt in aller Demut sagen. Ich will nicht eine Sünde schlimmer darstellen als andere. Vor Gott sind alle Sünden gleich schlimm. Aber diese Sünde macht süchtig und führt zu einer geistlichen Lauheit. Und ihr wisst ganz genau, was Gott von Gemeinden hält, die lau sind. Er spuckt sie aus. Gott will aber, dass wir nicht lau sind. Er hasst es, wenn wir weder kalt noch warm sind. Er will uns entfacht für ihn. Er will, dass wir für ihn glühen. Wo sind denn all die geistlichen Männer und Frauen, die am Reich Gottes bauen sollen? Die bereit sind, in Mission zu gehen. Wir verstecken uns, damit wir nicht vor Gottes Angesicht treten müssen. Genau solch ein Suchtfaktor sagt mir aber auch Videospielen und Instagram zu. Der Teufel kennt unsere schwachen Stellen und aus eigener Kraft können wir uns da nicht rausholen. Aber Jesus kann. Wenn du wirklich willst, dann kann Jesus dir Freiheit geben. Freiheit aus der Sklaverei, der Sucht, und davon gibt es tausende von Süchten. letzten Freitag, da war ich bei einem Hausbesuch und ich behandelte eine Frau, die ein Raucherbein hatte. Und seit 8 Wochen hat sie jetzt keine mehr geraucht. Die Zehen sind schon ganz schwarz. Und momentan sitzt sie im Rollstuhl und erzählt mir, wie schön es wäre, bei diesem schönen Wetter draußen in ihrem Rollstuhl zu sitzen und endlich mal wieder eine zu rauchen. Und dann schaut sie runter auf ihr Raucherbein und sagt dann, besser doch nicht. Und vielleicht sollten wir auch öfters auf unser Raucherbein schauen, was die Sünde aus uns gemacht hat. Wo unterscheiden wir uns noch von dieser Welt? Will ich überhaupt Veränderung? Will ich raus aus dieser Sklaverei? Vergebung und Freiheit kommt vom Kreuz. Und dann schauen wir uns mal diesen zweiten Teil des Satzes an, wo es heißt, dann wird er uns beschäftigt halten. Es gibt einen klaren Plan, den der Teufel verfolgt. Arbeit ist gut, wir alle sollten nicht faulenzen, wir alle sollten arbeiten gehen. Aber Arbeit kann nicht die Ausrede für alles sein. Es kann nicht sein, dass immer Arbeit die wichtigste Priorität hat. Denn das führt zu Schlappheit, zu Müdigkeit, keine Energie, alles ist mir zu viel und wisst ihr was? Dann wieder zu Lauheit. Und denke, wir müssen alle mal ein ehrliches Check-up über unsere Prioritäten machen. Wie wichtig ist das alles, was ich tue, in den Augen dessen, der dich liebt? Gott möchte dich aus diesem Hamsterrad rausholen, das dich gefangen hält. Er will, dass du zur Ruhe kommst und dass er dir wichtiger ist als deine Arbeit. Und wenn ich mir jetzt nochmal diesen Vers 27 ansehe, wo es heißt, die Israeliten warfen sich anbetend vor dem Herrn nieder. Da war keine Lauheit bei denen. Die wussten, jetzt wird's ernst. Diese Nacht wurde Gericht vollzogen an den Ägyptern. Und wisst ihr, warum nicht auch an den Israeliten? Weil ein unschuldiges und reines Lamm sein Blut und Leben gelassen hat und weil ihre Türpfosten damit eingeschmiert wurden. Gerecht wurden sie nur durch das Blut am Türpfosten. Es gibt mehrere Eigenschaften, die Gott hat. Eine davon ist Gerechtigkeit. Jemand muss für die Schuld bezahlen, die entstanden ist. Einen gerechten Gott kann man nichts unterjubeln. Und weil er wusste, dass wir Menschen es nicht alleine hinkriegen werden, musste jemand Unschuldiges, jemand, der noch nie eine Sünde begangen hatte, jemand, der das Gegenteil von Sünde ist, Gerechtigkeit herstellen. Und Jesus kam hier auf diese Welt und er hat sich selbst zur Sünde gemacht. Und hat diese Gerechtigkeit hergestellt. Er wurde zur Sünde gemacht, weil jemand diese Schuld begleichen musste. Und dann kommen wir schon zur zweiten Eigenschaft Gottes. Und die zweite Eigenschaft Gottes ist Barmherzigkeit. In Gottes Barmherzigkeit geht Gott selber in Form seines Sohnes Jesus stellvertretend für uns ans Kreuz und stirbt. Sein Blut ist das Blut des Opferlammes. Das Blut, das für uns vergossen wurde. Eigentlich ist es undenkbar, am Kreuz wird Gerechtigkeit und Barmherzigkeit untrennbar miteinander verbunden. nicht entweder oder, sondern beides in einem. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Und schauen wir uns mal hier diese Balken an. Kerstin hat mir das gestern noch gemacht und ich habe gesagt, du sollst ruhig Blut ranmachen. Und wenn wir uns das mal anschauen, dass der eine Balken hier und der Balken hier runter blutig ist, dann erinnert uns das an die Türpfosten, die die Israeliten mit ihrem Blut eingeschmiert haben. Weil wer unter diesem Balken des Kreuzes steht, der ist gerettet. Das Blut Jesu Christi rettet uns aus jeder Sucht, auch aus jeder Arbeitssucht und vor dem ewigen Tod. Das Blut soll die Türpfosten symbolisieren. Jesus ist unser Passahlamm, das für uns gestorben ist. In Johannes 1,29 heißt es, siehe, das ist Gottes Lamm, der die Welt der Welt Sünde trägt. Heute ist der Tag, wo Jesus Christus dir Vergebung anbietet. Er will dich und mich von unserer Schuld reinwaschen. Die Frage ist, willst du das auch? Er will dich mit dem Vater versöhnen. Jesus ist einen wahnsinnig grausamen Tod gestorben, weil er es nicht zulassen wollte, dass du verloren gehst. Und die Bibel ist klar und eindeutig. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, der über das Kreuz geht, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Sein Blut hat uns teuer erkauft. Der Teufel ist besiegt. Du kannst frei werden von allem, was dich beschämt und dich beschäftigt hält. Der Teufel wird dich immer wieder versuchen. Und wenn du fällst, dann versteck dich nicht, sondern tritt ins Licht und steh auf und bitte Gott um Vergebung. Lass dir Vergebung zusprechen. Auch ein Aspekt, den wir ganz stark vernachlässigen, uns Vergebung zusprechen zu lassen. Und lass dich gebrauchen. Wir sind als Menschen schwach, aber wir sind stark in Jesus. Wir erfahren Heilung in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Gott sammelt uns aus unserer Zerstreuung wieder zueinander. Er sammelt uns heute hier zur Vergebung. Und wir brauchen alle seine Vergebung. Und daran werden wir jetzt auch im Abendmahl dran denken. Aber zum Abschluss, ein Bild ist mir nochmal wichtig geworden. Und das möchte ich nochmal zum Schluss sagen. Das Bild des Passamals zum Schluss. Pack deine Sachen, zieh deine Sandalen an und nimm den Wanderstab in die Hand. Der Auszug beginnt. Wir nehmen uns jetzt nochmal einen Moment der Stille, bevor ich bete, wo wir vor Gott kommen und in der Stille, da können wir unsere Schuld bekennen. Und ich möchte jetzt einfach einen Moment der Ruhe geben, wo ihr selber eure Schuld und meine Schuld vor Gott bekennen könnt. Und dann bete ich noch mit uns zum Abschluss. Jesus Christus, dass du sowas für uns getan hast, das übersteigt das Vorstellbare. Dass du die ganze Sünde dieser Welt auf dich genommen hast und auch meine eigene Schuld, meine eigene Sünde. dass du die mir wegnimmst, dass du sie mir vergibst. Dafür möchte ich dir von Herzen Danke sagen. Und Herr Jesus, ich möchte dich auch bitten, wo Ketten sind, wo Fesseln sind, wo Süchte sind, dass du reinkommst und frei machst. Du siehst, wo Lauheit ist. Du siehst, wo wir es nicht so genau nehmen. Du siehst, wo wir abgekühlt sind. Herr, ich bitte dich, heiz du da wieder auf. Wir geben dir unser Herz neu hin. Wir bitten dich, dass du einziehst, und wir danken dir für dein Blut, das du am Kreuz für uns vergossen hast. Amen.
Und genau das möchten wir jetzt dem Einnehmen vom Abendmahl